Ja, herzlich willkommen zum Gottesdienst auch von meiner Seite. Ja, gerne. Ja, okay, ich werde noch schön angezogen. Ich habe extra für Sie noch die Jacke angezogen heute Morgen, dass das auch alles die Richtigkeit hat. Dürfte ich noch jemanden fragen, können wir vielleicht oben ein bisschen abdunkeln, weil das auf der nächsten Folie sollte man ein Bild sehen, das wird man dann nicht sehen, das weiß ich schon. Und deshalb wäre es natürlich ganz toll, wenn wir oben ein ganz klein bisschen runterlassen können. Das Thema heute wurde ja schon gesagt, ist du bist, was du liebst, Weisheit lernen. Und wir hatten schon vor zwei Wochen mit diesem Thema, mit dieser Reihe, die Predigtreihe, du bist, was du liebst, angefangen. Und mein Sohn hatte mich gefragt, was macht er zurzeit? Er konnte nicht, war nicht im Gottesdienst und hat gefragt, was macht er zurzeit für eine Predigtreihe? Und dann habe ich gesagt, du bist, was du liebst. Und dann hat er zu mir gesagt, ja Papa, ich weiß nicht genau, ob das so ein ganz gutes Thema ist, weil auch wenn du Mama liebst, ich sag dir, eine Frau wirst du nie. Okay, gut, also er hat wahrscheinlich recht, muss ich so sagen. Und trotzdem ist es natürlich sehr spannend, diese Frage, wenn er mir sagt, Frau wirst du nie und du bist, was du liebst, da stellt sich sofort die Frage, wer sind wir eigentlich? Wer bin ich überhaupt? Was ist der Mensch? Und das sind natürlich Fragen, die fragen sich Menschen schon seit Jahrhunderten. Und beim Vorbereiten bin ich auf ein Bild gestoßen, das mich extrem selbst angesprochen hat und berührt hat. Es hängt im Museum of Fine Arts in Boston von Paul Gauguin. Und er bezeichnet es als ja die Kulmination seines Werkes. Ich weiß nicht, ob das stimmt, er hat selbst so gedacht. Und ich weiß auch nicht, ob man jetzt genau erkennen kann, was man hierauf sieht. Paul Gauguin hat gesagt, man müsste dieses Bild, das er 1997 im Sommer gemalt hat, nach dem Tod seiner Lieblingstochter, der ihn sehr überraschend getroffen und sehr hart getroffen hat, hat er dieses Bild gemalt und er hat gesagt, man müsste das Bild von rechts nach links lesen, also so wie man die hebräische Bibel liest, von rechts nach links. Und ich weiß nicht, ob man es genau sieht, es gibt drei Menschengruppen hier auf diesem Bild. Und die ganz rechte Menschengruppe hat er dazu geschrieben, das ist die Jugend, das sind die jungen Menschen, die ihre Kinder haben, die hier spielen. Und dann, erstaunlicherweise, hier sitzt eine alte Frau. Und also man sieht sie im Eck hier sitzen, völlig resigniert. Und sie schaut auf diesen weißen Vogel. Und Paul Gauguin hat gesagt, der weiße Vogel würde bedeuten, dass Worte nichts mehr sagen würden. Warum nichts mehr sagen würden? Weil natürlich diese Frau erkannt hat, dass dieser Prozess von geboren werden und sterben zu Ende gekommen ist. Und Paul Gauguin hat gesagt, oder hat sich vorgenommen, wenn er dieses Bild gemalt hätte, also das für ihn der Ausdruck, die Zusammenfassung von dem war, was er für Leben hielt, für wirkliches Leben, wichtiges Leben, dann würde er sich umbringen. Und er hat auch direkt am Anschluss einen Selbstmordversuch mit Arsen gemacht. Er hat ihn überlebt, aber ist dann für den Rest seines Lebens bis 1903 dann krank gewesen. Und er hat hier oben, und das kann jetzt kein Mensch erkennen, hier oben hat er diese Buchstaben reingeschrieben, oben links. Und jeder versteht ja wahrscheinlich, dass es hinter dem Jenseits, das er sich hier vorgestellt hat, dass es hier noch diese hellen, zwei hellen Seiten gibt, am Anfang und am Ende des Lebens, hat er geschrieben, duve nonu, qui somnu, ualonu. Und diese sind natürlich extrem wichtige Fragen für uns alle. Und damit sind wir heute genau beim Thema, um was es geht. Nämlich, damit sind wir plötzlich mit diesen Fragen, sind wir bei der Philosophie, die sich mit diesen Fragen beschäftigt. Und du bist, was du liebst, Weisheit lernen, Weisheit und Liebe zur Weisheit, also die Philosophia im Griechischen wörtlich übersetzt, beschäftigt sich eben mit genauso Fragen und will Antworten darauf geben, woher kommen wir, wer sind wir und wohin gehen wir. Und was interessant ist, dass es Paul Gauguin in diesem Bild ganz klar war, dass die Frage nach dem, also mit der ich angefangen habe hier, die Christian mir gestellt hat, wer bist du? Wirst du eine Frau, wenn du eine Frau liebst? Wer bin ich, dass die nicht im Mittelpunkt steht? Die anderen Fragen sind genauso wichtig. Woher komme ich und wohin gehe ich? Und wenn wir jetzt die Fragen uns genau anschauen, dann sehen wir natürlich auch, dass es sehr gut dazu passt, was über die Jahrhunderte und zum Beispiel Kant hat eben gemeint, es würden nur vier wichtige Fragen geben. Was kann ich wissen? Also über die Herkunft. Vielleicht, also was soll ich tun? Was darf ich hoffen? In Bezug auf wohin gehe ich? Diese drei Fragen hat er gestellt und hat gemeint, die würden in der vierten ganz wichtigen Frage münden. Was ist der Mensch? Also die Philosophen haben sich darüber schon extrem viele Gedanken gemacht. Gleichzeitig haben aber alle in der Philosophie gemerkt, dass die Beantwortung dieser Fragen für uns natürlich extrem schwer ist. Und ich weiß nicht, ob sie sich die Fragen überhaupt gestellt haben und ob sie überhaupt die Fragen für wichtig erachten. Aber bereits vor mehr als 2000 Jahren, also zur Zeit, als der Prediger geschrieben wurde, wahrscheinlich im 3. Jahrhundert vor Christus, als natürlich Platon und diese Leute in Griechenland sich ihre Gedanken gemacht hatten, die Philosophen, schreibt, der finden wir im Buch des Predigers, einen Satz von einem unbekannten Weisen in Israel. Vielleicht zitiert er tatsächlich Gedanken und Erfahrungen von König Salomo, aber er schreibt, alles was da ist, das ist ferne und sehr tief, und wer will es ergründen? Also er sagt, das ist natürlich alles sehr schwierig, das alles zu verstehen. Und jetzt weiß ich nicht, wie Sie mit diesen Fragen umgehen. Das ist auch, vielleicht haben Sie Antworten für sich gefunden. Vielleicht ist es schwierig. Und man könnte auf die Idee kommen, alles das hat ja zugetroffen. Natürlich bei Platon und so, was 2300 Jahre zurück. Oder bei dem Prediger 2300 Jahre zurück, ist ja klar, dass er nicht genau gewusst hat, wie man solche Fragen beantworten soll. Aber jetzt, in unserer heutigen Zeit, nachdem sich unser Weltbild vollkommen verändert hat, nachdem wir wissen, was moderne Medizin ist, was Physik ist, wie die Welt aufgebaut wird, nachdem die Forschung, die Wissenschaften, die Technik überall ungeahnte Fortschritte gemacht hat, nachdem es dem Menschen gelungen ist, sich mit Hilfe seiner Vernunft, wie uns das Kant auch nahegelegt hat, der Welt zu bemächtigen, danach ist es immer noch so, dass können wir diese Fragen nicht beantworten. Hat sich das Lebensgefühl uns der modernen Menschen spürbar geändert? Und als ich mich vorbereitet habe, habe ich mich genau das gefragt, ist es anders geworden? Finden wir auf diese Fragen tatsächlich Antworten? Und da hat mich meine Tochter auf was aufmerksam gemacht. Da bin ich jetzt nicht mehr so drin, aber es ist echt erstaunlich. Sie hat mich auf ein neues Album von Grow aufmerksam gemacht. Grow, das ist ein bekannter, zumindest für jüngere Leute wahrscheinlich bekannter, deutscher Rapper und Sänger. Seine Alben sind millionenmal verkauft worden. Und ich muss hier sagen, für diejenigen, die jetzt da nicht so gut drin sind, also wenn man Anzahl verkaufter Platten anguckt, dann muss man wissen, da gibt's zwei Maße dafür. Also wie man Liter misst, misst man Anzahl verkaufter Platten in Platin und Gold. Also Platin 100.000 Alben verkauft, Gold 100.000, ich kenne mich nicht aus, Gold 100.000 Alben verkauft, Platin 200.000 Alben verkauft. Er hat mehrere Millionen verkauft. Er ist in der Gesellschaft ganz oben angekommen. Er sagt, er hat alles. Er hat Frauen, er hat Geld und alles. Aber in seinem Text, in seinem neuen Album, das Sie gerne lesen können und der teilweise auch hier nicht zum Vorlesen wäre, der so abgefahren ist, aber will ich trotzdem zitieren, Scheiß auf Platin und das Business, denn es geht vorbei. Keine Zeit, das hier ist mein Ticket in die Ewigkeit. Und wenn es gut läuft, habe ich 70 Jahre Lebenszeit, um zu verhindern, dass die Seele kilometerweit schwerelos ins Leere treibt. Bitte Gott, steh mir bei, dass am Ende dieses Lebens mehr als eine Trophäe bleibt. Also, als ich diesen Text gehört habe und gelesen habe, habe ich gespürt oder spüre ich zumindest, dass bei aller Vielfalt, allem Reichtum und allen Möglichkeiten, die das Leben unserer westlichen Gesellschaft den Menschen aufgrund der vielen Erfolge natürlich auch der Wissenschaft und des technologischen Fortschritts bieten kann, in Bezug auf Nahrung und so. Wir haben heute schon gehört im Gebet heute Morgen, dass wir alle genügend zu essen haben. Das ist nicht selbstverständlich alles. Und wir haben alle Möglichkeiten, unser Leben erfolgreich zu führen. Und wir sehen ja, die Reihen sind heute Licht. Alle, wir können in Urlaub fahren, wir können unser Leben genießen. Wir machen alle Fitness, können Filme gucken, wir können zur Veranstaltung von Grow gehen. Funktioniert alles super gut. Natürlich gibt es dabei auch das Übermaß wie Trinken, Drogen und Sex und so weiter, was Grow natürlich auch besingt in seinen Liedern. Aber was er gemerkt hat, nichts von dem ist wirklich wahrhaft und von Dauer. Und er hat gemerkt, nichts ist endgültig und ewig. Und wenn man seine Texte und aber andere Texte, auch andere Texte moderner Liedermacher, sich anschaut, dann spürt man, dass das moderne Leben viele von uns trotz allem Überfluss und allem, was wir haben, unzufrieden und frustriert zurücklässt. Aber nicht nur unzufrieden und frustriert, sondern auch mit dem ganz sicheren Gefühl, wie Grow das hat, dass es irgendwas mehr geben muss. Er weiß das, ich bin mir ganz sicher, er weiß, es muss mehr geben. Das Leben ist nicht nur das, was wir hier sehen. Und dann komme ich wieder zu einer Zeit, die auch vor meiner war, aber in der ich mich viel wohler fühle. T.S. Eliot, der Literaturnobelpreisträger von 1948, hat bereits im letzten Jahrhundert die Frage gestellt, ist die Menschheit angesichts all des technologischen Fortschritts und Wandels glücklicher oder weiser als vor 100 Jahren? Und er hat dies 1934, also das kann man, also fast unglaublich, dass er es 1934 geschrieben hat, weil man denkt, es kommt aus unserer Zeit. 1934 in dem berühmten Gedicht The Rock zusammengefasst, und ich rate nur jedem, das einfach mal zu lesen, weil da ist auch das Englische so schön. Ich werde es jetzt nicht englisch vortragen hier, ich werde es einfach die Übersetzung von einer ganz kleinen Strophe hier draus zitieren. Wo ist das Leben, das wir im Erleben verloren haben? Wo ist die Weisheit, die wir im Wissen verloren haben? Wo ist das Wissen, das wir in der Information verloren haben? Der Lauf der Gestirne in 20 Jahrhunderten haben uns weiter weg von Gott und näher zum Staub gebracht. Sein Resümee gewesen. Und da wird völlig klar, was ihm klar geworden ist, dass Weisheit, über die wir heute reden, umfasst wesentlich mehr als diese Begriffe Intelligenz, Wissen, Klugheit, Beurteilungsvermögen, Erfahrung, Weitsicht. Weisheit scheint einiges davon zu enthalten, geht aber einfach einen deutlichen Schritt darüber hinaus. Bei Weisheit geht es darum, was ich tun muss, wenn ich möchte, dass mein Leben gelingt. Es geht, biblisch gesprochen, um Geheimnisse des Segens und des Unsegens. Und dabei, bei all dem, verfügt ein weiser Mensch über besonders triftige und weitblickende Form intuitiver Folgenabschätzung bezüglich seines eigenen Verhaltens und auch des Verhaltens anderer. Bei allem technischen Fortschritt, wir wissen, Technikfolgenabschätzung ist was ganz Wichtiges. Man hat zum Beispiel Atomkraft erfunden und plötzlich gemerkt, ist ja ganz schrecklich. Und so wird moderne Medizin gemacht, die Ethik ändert sich und wir werden hoffentlich, und ich kann es natürlich nur hoffen und beten, dass wir nicht erleben werden, dass wir was ganz Schreckliches getan haben. Dass wir plötzlich gar nicht mehr überblicken, was wir geschaffen haben. Gut, und das war meine Einleitung zum Thema. Und die war ein bisschen lang, das weiß ich schon. Das ist mir schon klar. Aber ich wollte einfach nochmal darauf aufmerksam machen, wie wichtig ist es, sich wirklich über die wesentlichen Gedanken des Lebens, sich über die wesentlichen Fragen des Lebens Gedanken zu machen und nicht einfach darüber hinwegzugehen. Und was ich jetzt super toll finde, und das möchte ich auch den Kindern und ich möchte es euch sagen, das Komische ist, fragt eure Lehrer, ob sie auf diese Fragen irgendeine Antwort geben können. Und die meisten werden irgendwas in euch erzählen, aber sie werden am Ende stottern. Der Einzige, der überhaupt nicht in Stottern gekommen ist, nirgends bei diesen Fragen, und das sogar als Argumente verwendet hat, das war Jesus. Er hat an keiner Stelle gestottert. Und das will ich jetzt einfach, mit dem will ich jetzt meine Predigt beginnen. Jesus antwortet auf die im Streit mit den Pharisäern, nachdem sie zu ihm sagen, ja, du redest irgendetwas und du zeugst von dir selbst. Das war ganz schrecklich, wenn man im Judentum Zeugnis für sich selbst ablegen musste, weil es war völlig klar, wenn man irgendeine Sache behauptet, dann braucht man zwei oder drei Zeugen. Jesus hat nie keine Zeugen gehabt. Und jetzt sagen die Pharisäer, dann ist völlig klar, alles, was du sagst, ist falsch. Aber Jesus antwortete und sprach zu ihnen, so ich von mir selbst zeugen würde, so ist mein Zeugnis wahr. Weil zwischen euch und mir gibt es einen Unterschied. Ich weiß, woher ich komme und ich weiß, wohin ich gehe. Ihr wisst nicht, woher ihr kommt und ihr wisst nicht, auch nicht, wohin, also ihr wisst nicht, wohin ich gehe und woher ich komme und wohin ich gehe und ihr wisst auch nicht, woher ihr kommt und wohin ihr geht. Ihr seid über diese wesentlichen Fragen eures Lebens ahnungslos. Und gut, wir alle wissen, Jesus hatte auf diese Fragen tatsächlich Antworten. Er hat nicht nur gesagt, das unterscheidet mich von euch, sondern er hatte gesagt, ich komme vom Vater und ich gehe zum Vater. Das ist ganz wichtig. Jesus hat gewusst, woher er kommt und er hat gewusst, wohin er geht. Er konnte deshalb auf diese beiden wesentlichen Fragen der Philosophie eine glasklare Antwort geben. Und so hat er sein Leben gelebt. Das ist ganz erstaunlich. Er hat sein Leben in der Gewissheit gelebt, dass er von Gott gesendet worden ist und dass er am Ende seines Lebens zu Gott hingeht. Und was echt erstaunlich ist, und das ist mir auch bei der Vorbereitung auf diese Predigt wieder völlig klar geworden, in der alten Weisheitsliteratur, und da kann ich heute nicht drüber predigen, ich hätte gerne als Text Weisheit Kapitel 2 und 3 hergenommen. Also die Bücher der Weisheit gibt es nur in der katholischen Bibel. Okay, aber apokryphische Texte in Kapitel 2 und 3, da steht glasklar drin, dass Weisheit darin besteht, oder dass Weisheit von Gott kommt und dass er Antworten darauf gibt, woher man kommt und wohin man geht und dass der Gerechte am Ende seines Lebens bei Gott ankommen wird. Der Gerechte wird bei Gott ankommen und dann steht da, und bei allen, die sagen, wir haben den Gerechten umgebracht und er soll sich selbst helfen, da stehen Sachen, die Jesus am Kreuz gesagt hat in den beiden Kapiteln, er soll sich selbst helfen, dann steht da trotzdem, aber der Gerechte am Ende seines Lebens wird er bei Gott sein. Das ist das, was wir als Christen glauben. Und das ist zentral für den christlichen Glauben. Gut, jetzt ist natürlich die Frage, hat Jesus was dazu gesagt, wer wir sind? Und Jesus hat natürlich gesagt, wer wir sind. Er weiß, was der Mensch ist. Und das muss ich ehrlich sagen, das rührt mich einfach an. Diese Antwort, die berührt mich. Jesus wird gefragt, ob man dem Kaiser Steuern zahlen soll. Und natürlich wollten die Leute was ganz anderes bezwecken. Die sagen, klar, wenn er jetzt sagt, Kaiser keine Steuern zahlen, sondern nur uns, dann werden ihn die Römer erledigen und so weiter. Also sie wollten Jesus reinlegen und Jesus sagt zu ihnen, gebt mir eine Zinsmünze. Und dann geben sie ihm eine Münze, so einen Groschen, und Jesus fragt ganz eigenartigerweise, ja, was ist da für ein Bild drauf? Und auf den Münzen damals, auf den Groschen, war das Bild des Kaisers eingeprägt. Und dann sagt er, ja, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Das kennen wir alle. Dann sagt er aber einen Nebensatz, und das ist sehr eigenartig, und gebt Gott, was Gottes ist. Jesus weiß genau, wer wir sind. Warum? Wenn er hier sagt, welches Bild ist auf der Münze, auf dieser toten Münze, auf diesem toten blanken Stahl im Prinzip, welches Bild ist da drauf? Natürlich des Kaisers, also gebt es ihm einfach. Aber er fragt natürlich implizit, und die Pharisäer waren nicht dumm, die haben das gehört. Jesus hat gefragt, welches Bild ist auf euch? Welches Bild ist auf euch geprägt? Das haben die Pharisäer gefragt. Welches Bild ist auf eurem Leben? Ist auf deinem, Christian, auf meinem Leben. Auf allen, auch ihr Kids, ihr hier sitzt. Welches Bild ist auf euch drauf? Und die Bibel sagt uns das ganz, ganz hart und schön. Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde. Im Bilde Gottes schuf er ihn, Mann und Frau und Weib schuf er. Und aus Jesaja, also es gibt ganz viele Stellen, die natürlich bezeugen, dass Gott sein Bild auf uns gelegt hat. Aber einer der schönsten Verse, die man hier findet, ist aus Jesaja 43, Vers 6. Ich werde zum Norden sagen, gib heraus, und zum Süden halte nicht zurück. Bringe mir meine Söhne von fern her und meine Töchter von der Ende der Erde. Da geht es um die Rückkehr des Volkes Israel aus Babylonien. Das ist alles nicht nur zum Kontext. Jetzt kommt das Wichtige. Und jetzt sagt Gott, einen jeden werde ich zurückbringen, der mit meinem Namen genannt ist und den ich zu meiner Ehre geschaffen habe. Den ich gebildet, ja gemacht habe. Und zentrale Botschaft des Christentums über die Jahrhunderte war tatsächlich, die Würde und der Wert des Menschen besteht darin, dass er von Gott und zu Gottes Ehre geschaffen wurde. Und das heißt für uns, nicht nur, dass wir uns selbst wert achten. Jeder hier kann heute rausgehen und sagen, ich bin vor Gott wert geachtet. Er hat mich mit seinem Bild geschaffen. Und ich sage gleich noch was anderes dazu. Er hat mich zu seinem Bild geschaffen. Wir können viel mehr tun. Wir wissen, auch Menschen, die uns nicht gefallen, die nicht schön sind, tragen sein Bild. Und das fordert uns auf, andere zu achten, egal wie andersartig wir sind. Wir alle sind Menschen, wir alle sind geschaffen zu seiner Ehre in seinem Bild. Wir tragen das Bild Gottes. Und das ist das, was Jesus gemeint hat, wenn er sagt, gebt Gott, was Gottes ist. Euer Leben gehört Gott. Und damit hat er aber gewusst, wer der Mensch ist. Weil er weiß, dass der Mensch das Ebenbild Gottes ist. Und das ist so zentral, wenn wir von solchen zentralen Wahrheiten der Bibel abweichen, dann kommen wir ganz schnell ins Schlingern. Und für mich ist auch natürlich zu dem Thema Weisheit zu predigen, ist nicht so einfach. Weisheit ist ein sehr kompliziertes Thema. Und ich habe auch nicht alle Antworten auf die Fragen, die unser Leben uns stellt. Aber an diesen wichtigen Punkten, da müssen wir einfach Kurs halten im Prinzip. Und das ist einfach Kurs halten, dass wir erkennen, in was die Würde des Menschen besteht. Und ich bin froh über alle, die natürlich Kurs gehalten haben, auch in Politik und überall, wo das einfach dann sehr, sehr wichtig ist. Gut, eine Sache, die ich noch mit zitieren möchte, und ich habe es aber, glaube ich, eben noch nicht hier drauf geschrieben, den Text aus den Apokryphen, da will ich trotzdem noch was zitieren, in Weisheit, in dem Kapitel 2, in 23, da steht noch ein wichtiger Zusatz, der sehr bedeutend ist in dem Kontext, zu dem, dass Gott uns Menschen in seinem Bild geschaffen hat. Da steht in Weisheit 2, 23, denn Gott hat den Menschen zur Unvergänglichkeit geschaffen und ihn zum Abbild seines eigenen Wesens gemacht. Das heißt, das gehört dazu. Wir als Christen gehen ganz fest davon aus, dass das Leben nach diesen 70 oder 80 Jahren, von denen Grow gesprochen hat, nicht zu Ende ist. Und das ist auch ein Punkt, den wir natürlich nicht übersehen dürfen. Gut, jetzt ist natürlich die Frage trotzdem, man fragt jetzt natürlich, Weisheit lernen ist das Thema und ich rede um irgendwas rum. Was sind die Kennzeichen von einer weisen Person? Kennzeichen von einer weisen Person ist allerwichtigste, was die Bibel uns sagt, ist die Ehrfurcht vor Gott. Und ich kann hier gar nicht so viel ausführen. Ich will nur zwei Dinge sagen. Das Erste, was der Bibel ganz klar deutlich wird, da gibt es ganz, ganz viele Stellen. Ich habe 30 Seiten zur Stellen zusammengeschrieben und habe mir dann überlegt, was ich da zitieren soll. Man kann gar nicht so viel zitieren, wie drin steht. Die Bibel sagt, der Tor spricht in seinem Herzen, es ist kein Gott. Okay? Das ist das Problem. Der Tor spricht in seinem Herzen, es ist kein Gott. Ehrfurcht vor Gott, allererste, was wir bedenken müssen, Ehrfurcht vor Gott bedeutet zu erkennen, dass es Gott gibt. Wir sind nicht nur Staub. Weisheit Kapitel 2 erzählt uns von Menschen, die denken, wir wären nur Atome im Weltall, die zusammengesetzt sind und die kommen, die leben 80 Jahre und die verfallen wieder. Und dann ist alles aus. Und der Schluss, den sie daraus ziehen, der hat Paulus zitiert. Paulus hat gesagt, wenn es so wäre, dann lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Und genau das ist der Punkt, denn wir Christen sagen, das haben wir nicht. Wenn wir unser Leben führen, dann führen wir es vor Gott in dem Wissen, dass das Leben mit dem Tod nicht aus ist. Ich kann jedem sagen, wer fest glaubt, dass das Leben nach dem Tod aus ist, er macht garantiert einen Fehler, wenn er es ehrfürchtig vor Gott lebt. Dann wäre es falsch. Wenn er das ganz sicher glaubt, dass es keinen Gott gibt, dann gibt es keine Moral, dann gibt es nichts. Und ich ehre die Leute, die das wenigstens, wenn sie es glauben, auch so vertreten. Okay? Das ist nämlich nicht so einfach. Und der heutige Humanismus versucht, das zu umgehen. Und das ist ein ganz großer Pitfall, würde man heute vielleicht modern sagen, in diesen ganzen Gedanken. Aber das ist ein Punkt der Ehrfurcht Gottes. Der andere Punkt bei der Ehrfurcht Gottes, neben der Tatsache, dass wir ihn erkennen müssen, dass er ist, müssen wir wissen, dass Ehrfurcht vor Gott bedeutet, dass wir in der Abhängigkeit zu Gott leben. Und das, da gibt's eigentlich ein sehr schönes Zitat von Hermann Betze. Das war ein deutscher Theologe im ausgehenden 19. Jahrhundert, also lange her, aber er hat trotzdem verstanden, was Gutes zu sagen. Er hat gesagt, Frömmigkeit ist der Entschluss, die Abhängigkeit von Gott als Glück zu bezeichnen. Frömmigkeit ist der Entschluss, die Abhängigkeit von Gott als Glück zu bezeichnen. Abhängigkeit von Gott gehört zur Ehrfurcht Gottes, dass wir wissen, wir stehen mit unserem Leben, mit dem, was wir tun, in seiner Abhängigkeit. Dann kommt der nächste Punkt, der ganz deutlich verbunden ist mit Kennzeichen von einer weisen Person. Weise Personen sind demütig. Ich kann das jetzt einfach aus Zeitgründen dann vielleicht nicht in dem Maß ausführen. Ich will nur zitieren aus Sprüche 11, Vers 2. Kommt Übermut oder Hochmut, dann kommt auch Schande. Doch Weisheit ist mit Demut verknüpft. Soll als Zitat hier an dieser Stelle reichen. Der große Weisheitsträger im Alten Testament, die große Person, da denkt man immer, war vielleicht Salomo und so, aber in der jüdischen Literatur wird Josef als der große Weisheitsträger betrachtet. Er, der war ein weiser Mensch. Josef war absolut demütig in seinem Leben. Durchs ganze Leben, bis er vom Pharao eingesetzt wurde, er ist einfach im Gefängnis sitzen geblieben und hat seinen Kurs gehalten. Aber ich kann das nicht weiter ausführen, aber Josef war ein demütiger Mensch. Und der nächste Punkt ist natürlich wichtig, das hatten wir heute Morgen in der Einleitung schon gehört. Dadurch, dass wir wissen, dass Weisheit von Gott kommt und Weisheit bei Gott liegt, ist das Kennen und Halten der Gebote Gottes ein ganz, ganz weiser Entschluss. Und zwar nicht, weil die Gebote irgendwie gut sind, sondern weil die Gebote der Weg dazu sind, uns glücklich zu machen. Gott hat die Gebote gegeben, weil die Gebote Gottes sind bei ihm existent. Die kommen von ihm, aus seiner Weisheit. Er überschaut die Folgen von dem, was man tut. Und ich kann einfach zwei Sätze vorlesen aus 5. Mose 5, siehe, ich habe euch Ordnungen und Rechte gelehrt, spricht Mose, so wie Yahweh, mein Gott, es mir befahl, damit ihr danach handelt in dem Land, das ihr in Besitz nehmen werdet, so haltet sie und handelt danach. Denn darin besteht eure Weisheit und Bildung in den Augen der Völker. Wenn sie von diesen Ordnungen hören werden, sie sagen, was für ein weises und einziges Volk. Und Jesus selbst hat von sich gesagt, er sagt, wenn ihr meine Worte hört, und sie danach tut, dann gleicht jeder, der auf meine Worte hört und sie tut, einem weisen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Und im Kontext der Bibel ist Weisheit immer die praktische Kenntnis, glücklich zu werden, indem wir auf das Wort Gottes hören und es tun. Kant hat hier ein sehr schönes Zitat gesagt. Er hat gesagt, daher ist auch die Moral nicht die eigentliche Lehre, wie wir uns glücklich machen, sondern, und er ist sehr demütig gewesen, sondern wie wir der Glückseligkeit würdig werden sollen. Er sagt, also würdig werden der Glückseligkeit ist was anderes, als sie zu erhalten. Und dann gibt es natürlich noch ganz einen Punkt, den darf man nicht weglassen. Wenn sie die Gebote halten und sie kennen alle Gebote und würden alles wissen, was sie tun sollen, damit handelt sie noch nicht immer weise, weil es gibt Situationen im Leben, da steht gar nichts in der Bibel zu. Das Beispiel, das man in der Bibel nachlesen könnte, das wissen Sie alle, das steht Salomo und dann kommen die zwei Prostituierten und kommen mit einem Kind an und die eine beschuldigt die andere, dass sie das Kind totgelegen hätte in der Nacht und die streiten sich. Ja gut, wenn er jetzt geblättert hätte in den Geboten Gottes und irgendwo geguckt, ob im Alten Testament oder bei der Tora was steht, dann kann ich, also erstens hätte er lang gebraucht, viel zu lang, das ist natürlich immer das Problem. Und der zweite Punkt wäre gewesen, hätte nichts gefunden. Okay? Das bedeutet, Weisheit geht darüber hinaus, nur die Gebote zu kennen. Aber aus Gottes Sicht richtige Entscheidungen zu treffen, das gelingt eben dadurch, indem man das tut, was Paulus uns schreibt, Er schreibt uns in Römer 12, 2, so richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern und so umgestalten, dass ihr prüfen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, Gott gefallen würde und ob es, und das ist ganz wichtig, zum Ziel führt. Okay, ob es euch am Ende glücklich macht. Das ist wirklich, wirklich ein ganz wichtiger Punkt. Gut, eigentlich Kennzeichen einer weisen Person hilft natürlich nichts. Die Frage ist jetzt noch, Weisheit lernen, wie werden wir weise? Total überzogen schon. Wünschen Sie Weisheit mit aller Macht, suchen Sie Weisheit. Ich kann das nur empfehlen. Studieren Sie dazu die Bibel. Und ich hoffe, dass jemand wenigstens gespürt hat, dass da Antworten stehen. Also wenn es heute Morgen mir gelungen ist, irgendwie klarzumachen, dass dort wesentliche Antworten auf schwierige Fragen des Lebens gibt, dann reicht mir das schon. Dann haben Sie wahrscheinlich auch genügend mitgenommen. Aber studieren Sie wirklich genau, was Gott uns gesagt hat. Dann schreibt Jakobus zum Beispiel, wenn uns Weisheit, wenn wir den Eindruck hätten, Weisheit würde uns fehlen, wir würden nicht wissen, wie wir unser Leben zu führen haben, dann sollen wir Gott bitten, er würde uns die Weisheit geben, das Richtige zu tun. Ich weiß nicht, ob ich überall in meinem Leben Gott immer gebeten habe, weise zu werden, aber es war wahrscheinlich überall, wo ich es nicht getan habe, ein Fehler. Und dann sagt uns die Bibel was anderes, und das hat Grow verstanden. Denken Sie daran, dass unser Leben endlich ist. Keiner von uns bleibt immer. Und ich weiß nicht, wie lange ich noch da bin. Und niemand von uns weiß es, wie lange er hier auf dieser Erde ist. Und wie lange der Bogen, den Gauguin gezeichnet hat, vom Kind, vom Geborenwerden zum Sterben, wie lange dieser Bogen für uns wird. Denken, dass wir sterben werden, müssen, lehrt uns unsere Endlichkeit, unsere Vergänglichkeit und die Wichtigkeit der zukünftigen Welt und der Welt Gottes zu verstehen. Und dann, mein letzter Punkt, ist klar, wir müssen unbedingt, und das hoffe ich auch, dass ich dazu motivieren konnte, wir müssen Jesus besser kennenlernen. Und ich halte das für die wesentlichste Sache, Jesus besser kennenzulernen. Er hat zu seinen Zeitgenossen damals gesagt, in Matthäus 12, 42, die Königin des Südens wird beim Gericht gegen die Männer dieser Generation auftreten und sie verurteilen. Denn sie kam vom Ende der Erde, um die Weisheit Salomos zu hören. Und dann spricht er von sich selbst, hier aber steht einer, der mehr bedeutet als Salomo. Jesus war extrem demütig, weil dieser Satz ist eine unglaubliche Untertreibung. Wenn er sagt, ich bin größer als Salomo, dann ist es total untertrieben, weil Salomo sprach über Gottes Weisheit. Jesus war die Weisheit Gottes. Steht 1. Korinther 1, 23, hatten wir heute Morgen schon gehört. Wir predigen, dass der Gekreuzigte, der von Gott versprochene Retter ist, für Juden ein Skandal, für die anderen Völker eine Dummheit. Aber für die, die Gott berufen hat, Juden und Nichtjuden, ist der Gekreuzigte Christus Kraft und Gottes Weisheit. Andere Menschen zur Zeit von Jesus hatten Wahrheit gesprochen. Er hat von sich gesagt, er sei die Wahrheit. Andere hatten den Weg zum Leben gezeigt. Jesus hat von sich gesagt, ich bin der Weg und das Leben. Andere hatten viele Dinge versprochen und Versprechen gegeben. Paulus schreibt uns in 2. Korinther 1, 20, in Jesus sind alle Zusagen Gottes Ja und Amen, also bestätigt die. Und viele andere Menschen haben uns gesagt, wir helfen euch, Gottes Vergebung zu erlangen. Jesus hat sie mit seinem Tod erkauft. Und deshalb, in ihm sind verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Und ich bin mir ganz sicher, je besser wir Jesus, sein Handeln und sein Denken kennenlernen, je näher wir persönlich zu Christus kommen, desto klüger werden wir. Amen.